SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Frank Otto. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben ganz viele Berufe. Sie sind gelernter Restaurator, wurden Künstler, Musiker, sind als Gründer, Gesellschafter und Produzent bekannt. Sie stammen aus der Versandhausfamilie Otto und jetzt haben Sie Ihre Autobiografie veröffentlicht. Gemeinsam mit einer Autorin, Melanie Köhne. Sie waren ja auch mal Herausgeber der Morgenpost. Hatten Sie selber so mit Schreiben auch schon mal zu tun?
Also eigentlich, sage ich mal, schreibe ich jetzt selber nicht so wahnsinnig viel. Es ist ganz witzig, dass ich so beim Raussuchen der Fotos für das Buch dann tatsächlich über 2 Manuskripte, also ich habe meine Internatszeit habe ich irgendwie schon mal aufgeschrieben gehabt.
Als Tagebuch dann.
Und auch die Anfänge damals von OK Radio, wo es ja drunter und drüber ging, hatte ich dann auch schon mal versucht festzuhalten. Darauf habe ich jetzt überhaupt nicht Bezug genommen, sondern ich habe einfach freiweg so mein Leben erzählt, der Melanie, und sie hat sozusagen das dann teils mit ihren, teils mit meinen Worten aufgeschrieben, wie ich ihr das in der Pandemie über die Videokonferenzen dann so erzählt habe.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, Sie haben schon mal zu Zeiten auch im Internat dann geschrieben. Sie waren ja auch Schlagzeuger in der Band. Sind da auch Textteile vielleicht von Ihnen mal entstanden?
Ja, ab und zu, aber eher selten. Das ist also, ich kann das, aber es ist nicht meine Leidenschaft zu schreiben. Ich lese viel, meistens Sachbuch. Und dann, ja gut, wenn ich irgendwo gebeten werde, irgendwie eine Rede zu halten, irgendwie, dann schreibe ich den Text natürlich selber.
Wie war denn jetzt dieses Projekt? Dann haben Sie da Melanie Köhne erzählt, Erinnerungen aus der Vergangenheit, und sie hat es dann aufgeschrieben und Ihnen geschickt, oder wie lief das?
Ja, im Grunde war es genau so. Sie hat dann ab und zu mal Fragen gestellt und so, und es war so ein interaktives Gespräch. Und so sind wir durch die Jahrzehnte gegangen, und sie hat sich dann so das rausgesucht, was sie für dann erzählenswert und relevant empfunden hat.
Warum ist denn ausgerechnet jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Autobiografie?
Ich weiß gar nicht, ob es einen richtigen oder einen falschen Zeitpunkt geben kann, aber es ist so für mich ganz richtig, also weil ich war ja nun sehr stark in der Öffentlichkeit, eigentlich nur aufgrund einer Beziehung. Und die Wahrnehmung meiner anderen Aktivitäten hat darunter gelitten, aber stand halt nicht so im Vordergrund. Und ich glaube, dass viele Menschen auch ein etwas seltsames Bild von mir dadurch bekommen haben. Und ich glaube, dass so eine Autobiografie eigentlich ganz schön ist, wenn die Leute wirklich ein Interesse haben zu verstehen, warum jemand so ist, wie er rüberkommt. So, dann kann man das da ein bisschen nachlesen, und dann fühle ich mich auch wohl, wenn ich sozusagen als Person angesprochen werden kann.
Das heißt, Ihren Worten entnehme ich gerade, Sie wollten damit auch etwas gerade rücken, was in der Öffentlichkeit entstanden ist über Sie?
Ja, gar nicht unbedingt gerade rücken. Es ist ja nur für die, die es wirklich interessiert. Also ich leide nicht darunter, wenn Leute ein falsches Bild von mir haben, weil sollten sie mich kennenlernen, dann lernen sie mich erkennen, wie ich bin. Und dann verändert sich das Bild ja auch ganz schnell. Und was jemand, den ich gar nicht über den Weg laufe, über mich denkt, das finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig bedeutsam.
Sie sind aufgewachsen in der Otto-Versandhaus-Familie. Sie haben das Buch chronologisch angegangen. Das machen wir auch gleich mit Frank Otto in SWR 1 Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie haben 4 Halbgeschwister väterlicherseits, einen Halbbruder mütterlicherseits. Dennoch, in Ihrer Autobiografie liest es sich so, als seien Sie als Einzelkind aufgewachsen. Wie empfinden Sie es?
Ja, also meine älteren Geschwister, die waren schon so viel älter, dass sie im Grunde in dem Augenblick, also da, wo sozusagen meine Erinnerung einsetzt, also mein dritten Lebensjahr, da waren die schon in München und haben studiert. Also das heißt, ich habe die dann nur mal so in den Ferien irgendwann mal gesehen. Und die hatten natürlich schon ihr eigenes Leben unternommen. Insofern saßen wir nie gemeinsam am Küchentisch. Und dann gibt es eine kurze gemeinsame Zeit mit meiner kleinen Schwester Katharina, aber 3 Jahre später kam dann schon ihr Bruder Alexander auf die Welt und ich kam aufs Internat. Also insofern gibt es so zwischen mir und meiner Schwester gibt es dann zwar so eine Innigkeit, wie man das so unter Geschwistern auch so ganz normal hat, aber die fußt auf eine Zeit, sage ich mal, die halt eben, wo, ja, da war sie halt noch sehr klein.
Einfach eine kurze Zeit. Ihre Mutter entschied sich damals, sich nicht schuldig scheiden zu lassen, so hieß das damals, glaube ich, und ging nach Ibiza. Das klingt Ihren Beschreibungen nach so nach einem Hippie-Leben, das Sie zeitweise ja auch geführt haben, wenn Sie häufig in WGs gewohnt haben. Ist das so, dieser Teil von Ihrer Mutter?
Ich nehme mal an, dass da so ein bisschen Prägung von der Mutter da ist. Ich war ja auch noch, als die zusammen waren, war ich halt als Kleinkind auch halt ganz, habe ich sehr viel Zeit auf Ibiza verbracht. Danach dann nicht mehr, aber Ibiza war alleine schon durch viele Künstler, die sich auf Ibiza aufgehalten haben, war das irgendwo ein Magnet damals. Ne? Also es spielte irgendwie eine Rolle, auch selbst wenn man gar nicht da war.
Was haben Sie damals aufgesogen, was Ihnen dann vielleicht heute als Geschäftsmann zugutekommt?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir hat sich eher so eine Haltung entwickelt. Das ist, ich habe so die ganzen unterschiedlichen Jugendkulturen ja erst so mit 14 auf einer englischen Sprachreise so kennengelernt, weil das auf dem Internat nicht so ausgeprägt war. Und da ist mir das irgendwo klar geworden, also dass es da also durchaus widerstrebende, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gab. Und ich habe mich dann eben für die Hippie-Seite entschieden. Das war das, was mir musikalisch am nächsten lag. Und auch von den Inhalten war es das, womit ich mich gut identifizieren konnte.
Ja, bei Ihnen war es dann auch so, dass Sie beispielsweise die Tochter einer Freundin aufgenommen haben. Die war dann auf Familienfesten der Familie Otto mit dabei. Sie haben sie wie ein eigenes Kind aufgenommen. Warum war Ihnen das so ein Anliegen?
Also das war jetzt nicht so, dass ich das bewusst angesteuert habe, sondern das war einfach der Zufall, dass eben meine damalige Freundin eine Tochter hatte und die dann auch bei mir geblieben ist und weil sie mir auch ans Herz gewachsen war über diese gemeinsame Zeit. Und es war für mich auch eine Zeit der Aufarbeitung, also weil ich habe ja noch so diese Ausläufer der alten Pauker-Generation miterleben dürfen. Es kamen schon die Neuen, die waren aber Referendare noch zu der Zeit und hatten noch nicht so viel zu sagen. Und da war ein Aufbruch, also in der ganzen Pädagogik und in all der Erziehung, da war ein Aufbruch. Die Schulen haben sich verändert, die Kindergärten haben sich verändert. Und da mit der Mann dabei zu sein, also alleine das fand ich schon inspirierend. Und dann muss ich mal sagen, ich war ja in der Musikszene und auch unterwegs. Und ich glaube, dass ich meiner Tochter da auch einiges zu verdanken habe, weil durch den reglementierten Tagesablauf, den ein Kind hat, konnte ich nicht jeden Quatsch mitmachen.
Sie werden ganz häufig darauf angesprochen, dass Sie der Sohn des Versandhausgründers Werner Otto sind. Sie schreiben darüber auch in Ihrer Biografie. Wie war das Verhältnis als Kind zu Ihrem Vater?
Eigentlich ein ganz normales Vater-Sohn-Verhältnis. Und ich glaube, er war auch für seine Art typisch, weil die Väter waren die, die gearbeitet haben. Und das auch nicht zu knapp. Und hatten das Sagen im Haushalt. Das war irgendwo, glaube ich, ganz normal. Also insofern war das so, das ist jetzt halt noch nicht so diese Kuschelpapa-Generation, ne? Sondern das ist eher so die autoritäre Kommandozentrale.
Sagen im Haushalt bin ich gerade überrascht. Bei Haushalt denkt man doch an Küche und Co. erstmal.
Ja, aber es ging natürlich immer darum, dass für sein Wohl gesorgt ist, ne? So, das ist halt auch irgendwo normal. War damals völlig normal.
Und dann gab es manchmal diese Begebenheiten, dass man mit durfte ins Unternehmen bei den Vätern mal reinschnuppern. Gab es das bei Ihnen auch?
Das gab es und es gab auch Geschäftsreisen, auf denen ich ihn begleitet habe und so. Also er hat natürlich schon auch versucht, so Interesse zu wecken. Ich fand es auch teilweise sehr faszinierend, was ihm durch den Kopf ging, was ihn so beschäftigt hat. Nun ist aber die Geschäftswelt auch nicht das, was, ich sag mal so, die Anziehungskraft auf einen jungen Menschen so hat. Vieles versteht man da noch nicht und es erscheint einem ein bisschen langweilig. Und da war halt so, für mich war Musik, das war damals, die hatte ja einen Stellenwert auch damals, weil es eben so ein kultureller Bruch war und völlig neu. Und es war eine Aufbruchszeit in eine, ja, man wusste noch nicht wohin, aber auf jeden Fall schon mal alles anders.
Sie hat es dann erstmal ans Schlagzeug gezogen. Was deutlich wird in Ihrer Autobiografie, dass Sie sich ja im Grunde wie jeder Mensch natürlich auch nach dem Lob Ihres Vaters gesehnt haben. Wann kam das?
Ach, das kam im Grunde, das erste Lob war eigentlich schon für meine künstlerischen Arbeiten. Da hatte ich ihm mal ein paar Arbeiten mitgebracht und ihm gezeigt.
Sie haben Restaurator gelernt und haben dann Kunst studiert.
Genau, und das hatte er nie so ganz verstanden, aber als er dann so meine Arbeiten gesehen hat, die Qualität der Arbeiten, da bekam ich dann auch ein Lob. Und dann fand er das auch richtig, dass ich mich da durchgesetzt habe. Und und dann das riesendicke Lob, das kam so ein paar Jahre, nachdem ich also Radio gemacht hatte. Und damals war ich damit ja in aller Munde, weil das eben was Neues war. Und dann kam irgendwann der Anruf, wo er dann sagte, mein lieber Sohn, also Also du verstehst von deinem Geschäft doch schon mehr als ich. Und das von so einem Jahrhundertunternehmer. Ne?
Wie war denn eigentlich der Weg vom Kunststudenten zum Medienunternehmer? Denn Sie haben ja wirklich ganz früh mit Hamburgs zweiten Privatsender OK Radio mitgegründet.
Ja. Ja, das war, ich sag mal, auch da war die Musik die Brücke. Radio besteht ja zu 80% aus Musik. Und ich war immer schon auch sehr politisch aktiv und interessiert. Und ein Freund hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass damals gab es so ein Projekt von der Hamburger Rundschau, die wollten halt das andere Radio machen und dann die Vorstellung zu entwickeln, wie anders kann es denn sein. Aber das fand ich dann interessant, so kam ich überhaupt auf dieses Thema. Und das war ja so eine ganze Generation. Mitte der 80er haben sich die Gesetze geändert und Privatfunk wurde zugelassen. Und dann war ich jetzt plötzlich einer von den Neuen, die da aufgemischt haben.
Die Musik hat dabei auch wieder eine große Rolle gespielt, weil Musik einfach ihr Ding ist.
Ja, also wir waren sozusagen, ich hatte ja mit einem Partner zusammen gegründet und da hatten wir so Rockmusik mit karibischen Einschlägen, das hatten wir das so genannt, weil ein bisschen Reggae und so war auch dabei. Damit haben wir nicht so den Erfolg haben können und ich hatte dann aufgrund anderer Umstände den Sender übernommen. Und dann habe ich voll auf junge Zielgruppe abgestellt, was damals niemand so für möglich hielt, weil alle waren der Meinung, die jungen Leute sind zufrieden mit den neu entstandenen Privatsendern. Und mein persönlicher Eindruck war ein anderer. Und das war dann aber der große Durchbruch und der große Erfolg. Und das war nicht nur die Musik, das war auch die Art, wie wir moderiert haben und welche, also das war unser ganzer Senderauftritt, also der war dann natürlich jung. Aber es waren die alten Leute, die sozusagen, ich habe ja deswegen niemanden entlassen gehabt. Und das hat ihn, ja, das war so noch nie gehört worden und das war einfach neu dann in dem Moment.
Die Musikindustrie bewegt sich ja viel in Wellen. 2007 steckte sie tief in der Krise. Ja. Und zu diesem Augenblick haben Sie dann ein Plattenlabel gekauft.
Ja.
Arbeiten Sie gerne antizyklisch?
Nicht unbedingt. Am liebsten surfe ich natürlich vorne auf der Welle. In diesem Fall war es aber so, weil ich ja immer mit der Musikbranche zu tun hatte und ich hörte nur noch von der ganzen Branche, die haben überhaupt nicht mehr zugehört, wenn Künstler auf der Bühne stand und fantastisch war, die haben gar nicht mehr hingehört, sondern die haben sich darüber unterhalten, welche Künstler sie alle gedroppt haben. Und dann habe ich.
Gedroppt heißt, wen sie entlassen haben.
Also, wo die Verträge gekündigt haben. Ja, so. Und ich hatte auch Künstler im Freundeskreis, denen auch genau das natürlich passiert ist. Und ich habe gedacht, Mensch, die Leute da draußen, die wissen gar nicht, was hier los ist. Aber die wollen doch weiter neue Künstler hören, die wollen doch weiter gute Musik hören. Ja, also, und für mich war es wie verkehrte Welt. Also, dass die Plattenfirmen sich darüber unterhalten, wen sie rausschmeißen, das ist doch ein idiotisches Gespräch.
Weil sich das Geschäft ja so verändert hatte, weil nicht mehr die Plattenverkäufe im Vordergrund standen, sondern nur einzelne Lieder eben die Singles sich verkauft hatten.
Ja, es gab eine ganz große Welle, wo Leute durch die Digitalisierung meinten, Musik muss es umsonst geben und die einfach das Geschäftsmodell nicht verstanden haben und nicht verstanden haben, dass die Musiker auch von was leben müssen. Und darunter hatte die Musikbranche zu leiden. Und da habe ich gedacht, solange die sich noch mit ihren Wunden beschäftigen, solange die noch an ihren alten Geschäftskonzepten hängen, versuche ich lieber durch einen Neustart, ja, diese ganze schlechte Laune, die hatten wir nicht gehabt, ja. Und wir haben einfach jungen Künstlern dann die Chance gegeben. Und Philipp Purcell war einer der ersten, der dazu gehörte, den wir da veröffentlicht haben. Ja, und der kommt ja auch von hier.
Trotzdem ist es natürlich wichtig, auch erfolgreich zu sein. Also wie konnten Sie auf der einen Seite diese Schiene der Digitalisierung mitgehen und trotzdem den Künstlern den Boden geben, den sie brauchen?
Also bei mir ist es einfach Haltung, weil ich ja selber mal Künstler war. Und von daher wusste ich, welche Bedarfe Künstler haben. Ja, so. Und ich weiß auch, welche Schwierigkeiten Künstler haben, das Thema Geld anzusprechen. Also muss das jemand anders übernehmen.
Ja, ein Künstler muss im Grunde heute auch Unternehmer sein. Wie halten Sie es?
Ja, also ich war jetzt, als ich Musiker war, war ich in der Band auch dafür zuständig, die Verträge zu machen und die Abrechnung mit dem Veranstalter nach dem Konzert zu machen und so. Das war ein bisschen blöd. Aber einer muss es machen und irgendwie schien ich da geeignet zu sein. Aber es ist schon so ein bisschen Zwiespalt. Also ich sag mal, es gibt Künstler, die können das, die können, und es gibt auch ein paar Künstler, die sind so vergeistigt, die können das nicht.
Da brauchst du eine gute Agentur dann.
So ist es, die brauchen dann Unterstützung.
Sie gehen in der Öffentlichkeit auch mit privaten Themen um. Ist das für Sie eine Selbstverständlichkeit?
Also es kommt auf den Kontext natürlich irgendwo schon ein bisschen drauf an. Und ich denke, ja, also ich habe nichts zu verbergen. Also ich bin in meiner Einstellung Humanist und ich denke, ich kann alles, was ich tue, auch vertreten, weil ich tue nichts, was nicht andere Menschen irgendwo auch tun würden, wenn sie so denken würden wie ich. Also insofern bin ich da relativ offen, ja.
Sie waren für eine Auswanderserie mit Ihrer damaligen Freundin auf den Seychellen. Pläne auszuwandern hatten Sie aber nicht, vermutlich.
Nein, und das war, also als wir das gedreht haben, war noch gar nicht klar, auf welchem Sendeplatz das laufen wird. Also da waren wir dann selber ein bisschen überrascht. Und dann hatte ich auch gebeten, nennt es dann bitte, aber auch spezial, weil wir sind keine Auswanderer.
Ja, es gab nämlich einen großen Shitstorm von den Fans der Serie, die sagten, wie kann man das in so eine Serie packen, wo es nicht ums Auswandern ging. Haben Sie das verstanden?
Ich habe das verstanden, weil wenn man was draufschreibt und dann ist der Inhalt was anderes, dann ist das eine Produktenttäuschung, ne? So, das sehe ich mal ganz sachlich so.
Das haben Sie ja nochmal einen anderen Blick drauf als Medienunternehmer, um auch zu wissen, was passieren kann bei solchen Produktionen. Gucken Sie da jetzt nach dieser Erfahrung nochmal anders drauf?
Also ich fand das für mich erstmal spannend. Ich bin ja nun selber im Medienbereich tätig und mal sozusagen die andere Seite des Schreibtisches zu besuchen und vor der Kamera zu stehen, fand ich wirklich interessant. Also das hat mich auch gereizt.
Was hat Sie da überrascht?
Mich hat eigentlich nichts groß überrascht, sondern es ist halt so, wie wenn man seine eigene Stimme hört, was ja erstmal so ungewohnt ist, wenn man, na, so ist es ja auch, wenn man sich dann selber irgendwie auf dem Bildschirm sieht, ist ja auch erstmal ungewohnt. Und aber das war jetzt nicht so großartig überraschend für mich. Für mich war es interessant zu sehen, wie diese Produktion ablief. Also das fand ich also auch vom Handwerklichen, wie es gemacht wurde und so, weil ich habe bisher sonst immer nur an Dokumentationen mitgearbeitet und so weiter. Da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten. Da gibt es ja so im Dokumentarfilmbereich ist ganz viel Leidenschaft da. So, und hier war das alles sehr klar durchstrukturiert.
Schnelle Produktion vermutlich.
Und mit Mittagspause und mit Feierabend. Und ja, so, also sehr professionell halt.
Das nehme ich an, ist bei Dokumentationen auch professionell.
Ja, aber es geht um was anderes. Da muss man manchmal stundenlang auf der Lauer liegen und da guckt man nicht auf die Uhr. Also da spielt die Uhr gar keine Rolle. Da spielt noch nicht mal eine Rolle, ob man Hunger hat oder nicht.
Die Deutsche Meeresstiftung haben Sie mitgegründet. Das war für Sie der eigentliche Anlass, um darauf aufmerksam zu machen. Inwiefern ist Ihnen das mit so einem Format geglückt?
Also es ist sowieso so gewesen, dass 2015 war ja Klimaabkommen Paris und die Deutsche Meeresstiftung hatte dann natürlich die Erwartung, jetzt hat man das CO2-Thema, das kriegt man jetzt in den Griff und das Meer ist eigentlich das nächstgrößere Thema, was angegangen werden muss. Das hat dann noch ein bisschen gedauert und das war von mir so ein bisschen auch so eine Geschichte. Ich habe gesagt, wenn ich an so einem Boulevardformat im Fernsehen mitmache, dann möchte ich da auch einen Inhalt mit rüber transportieren. Ich mache das nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern bei mir war so dieser Exupéry-Gedanke dahinter. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann lehre die Leute nicht, wie man ein Schiff baut, sondern lehre sie die Sehnsucht nach der See. Und so sollte das ein bisschen sein.
Über die Emotion.
Genau. Und wir hatten ja wirklich alles vor der Kamera. Wir haben Wilderer gesehen, also die da in Schutzgebiete eingedrungen sind. Wir haben eben diese Schildkröten-Szene gehabt. Wir haben den Plastikmüll gesehen. Wir haben aber auch schöne Sachen gesehen. Insofern wollte ich den Leuten einfach nur das als schützenden Lebensraum nahe bringen. Also, und das, glaube ich, ist halt bei Leuten unbewusst auch gelungen. Also, die sich vorher vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt hatten. Das war schon in der Redaktion, mit der ich da gearbeitet habe, dass die sagten, oh, mit dem Korallensterben und so, das wusste ich ja alles gar nicht. Also, wir konnten ein paar Themen platzieren, die einfach bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so in der Bevölkerung verankert waren.
Klar, Emotionen liefern die Geschichten. Sie haben das eben gesagt, als Sie da auf den Seychellen waren. Aber um Menschen für Projekte zu begeistern, muss es ja auch erstmal eine eigene Begeisterung geben. Wer hat denn Ihre Begeisterung fürs Meer geweckt?
Also ich habe angefangen zu tauchen für ein Kunstprojekt, ein musikbasiertes Kunstprojekt. Und da habe ich sozusagen die dritte Dimension dieses Planeten überhaupt erst so richtig wahrgenommen. Die ganzen vielen unterschiedlichen Lebewesen, die einem da begegnen. Und dann, sag ich mal, hat das so mit der Zeit und mit immer mehr Tauchgängen hat sich das dann irgendwie bei mir immer mehr verfestigt, dass ich dann auch eben gesehen habe, das ist ja ganz schrecklich, welche Entwicklung das hier nimmt, und da muss was getan werden. Und so, dann haben wir natürlich relativ klein angefangen, aber mittlerweile ist unsere Stiftung sehr gut aufgestellt und wir sind das ganze Jahr sehr aktiv, auch mit Forschungsprojekten, die gemacht werden, und sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und einer ganz großen Veranstaltung auf der Boot, die weltgrößte Messe in Wassersportangelegenheiten ist. Und da haben wir jetzt halt immer mehr Leute für gewinnen können, sich da auch zu engagieren.
Die Aufmerksamkeit kostet natürlich Geld. Sie als Stifter, sprechen Sie über die Summen, die Sie dort rein stiften?
Ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Erstmal gibt es ein Gründungsstiftungskapital natürlich, und dann stifte ich immer regelmäßig dazu, aber auch ein bisschen immer so je nach Bedarf. Weil es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man sich finanzieren kann. Also unsere Forschungsprojekte kriegen zum Beispiel auch Zuschüsse. Die muss ich jetzt nicht finanzieren. Also das ist einfach dadurch, dass wir existieren, haben wir dann also doch mehrere Möglichkeiten, auch wo wir dann sozusagen uns das Geld beschaffen.
Was haben Sie bisher in die Deutsche Meeresstiftung investiert?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so über. Kann ich jetzt gar nicht so überschlagen, weil das so ein bisschen über die Jahre und wie gesagt immer sehr nach Bedarf war. Ja, weiß ich nicht, vielleicht 1 Million oder so, ich habe keine Idee.
Ja, eine Frage, die sich vermutlich viele SW1-Hörerinnen und Hörer stellen aus Esslingen, hat uns Lutz Finzelberg eben geschrieben und fragt, ja, wie Sie dieses kreative Leben, das Sie leben, ob Sie das auch ohne das Geld der Familie Otto hätten sich ermöglichen können?
Also das kreative Leben ist ja, und das erlebe ich ja auch bei vielen Kreativen, wenn man so richtig im künstlerischen Beruf unterwegs ist, dann ist meistens auch das Geld gar nicht so wichtig. Man hat seine Arbeit, man lebt davon irgendwo. Viele, die ich kenne, leben unterhalb des Standards, der eigentlich zur Absicherung gedacht ist. Aber sie leiden nicht, weil sie irgendwo auch Lebenskünstler sind, weil es auch irgendwo so eine Solidarität unter Künstlern gibt und irgendwie schlägt man sich dann durch.
Das mussten Sie nicht?
Das musste ich nicht. Aber ich habe meine jungen Jahre so verbracht. Ich war in diesem Milieu und habe jetzt nicht auffällig mehr Geld gehabt als andere oder so. Also insofern kenne ich dieses Leben, und wäre sozusagen nicht das Radio dazwischen gekommen, wäre das vielleicht auch mein Lebensweg gewesen. Jedenfalls war das in meinen jungen Jahren immer meine Idee. Und durchs Radio hatte ich dann zum ersten Mal eine Vorstellung davon, dass ich auch ein Business machen kann im kreativen Bereich. Und dann war natürlich gut, dass ich auch die Möglichkeit dazu hatte.
Schön, wenn man sagen kann, das Radio ist schuld. Und Sie sind jetzt in Ihrer Autobiografie zu dem Schluss gekommen, dass Sie sich weniger von Ihrem Vater unterscheiden als gedacht. Wie das zu verstehen ist, darüber wollen wir auch noch reden.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Sie haben Ihre Biografie Sinn und Eigensinn genannt und dem Untertitel dann ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. Wann haben Sie denn zuletzt rebelliert?
Ach, Rebellion, also das gibt es eigentlich bei mir. Das ist ja so ein Permanentum irgendwo bei mir. Aber es ist ja bei mir nie eine bösartige Geschichte, sondern das ist eigentlich immer, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Und irgendwo, ich habe halt eine große Freude daran, die Welt zu verändern.
Haben Sie ein Beispiel zuletzt, wo Sie rebelliert haben?
Es gibt eigentlich immer wieder Beispiele. Also in den Verhandlungen beispielsweise, wenn ich mit irgendwelchen Leuten in Verhandlungen stecke, dass ich dann irgendwo, das zeigt sich dann durch kalte Schulter oder so. Ich bin ja kein Choleriker. Aber ich lasse mir nicht alles gefallen und ich sage das auch. Also ich habe da schon so meine Grundsätze, für die ich dann auch eintrete.
Was für ein Unternehmertyp sind Sie? Wie würden Sie sich da beschreiben?
Ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der Leute mitnimmt, indem er sie in eine Vision mitnehmen kann. Und insofern gelingt es mir immer ganz toll, so Sachen aufzuziehen, die so noch keiner vorher so gemacht hat. Und wenn die Routine einsetzt, dann versage ich.
Das klingt so, als würde Ihnen schnell langweilig.
Ja, genau. Weil ich habe ja auch einen bunten Tagesablauf, weil ich sehr unterschiedliche Aktivitäten mache. Und wenn also Routine arbeiten, das ist so gar nicht. Aber es gibt ja Menschen, die das gerne haben. Also insofern kann ich dann auch gut abgeben.
Routineablauf gibt's bei Ihnen nicht. Also was steht heute zum Beispiel noch an?
Ich habe gleich demnächst noch einen Podcast zum gleichen Thema. Dann habe ich die Klimawoche, hat heute eine Sitzung, eine Beiratssitzung, die über Videokonferenz dann gemacht wird. Und ja, so, das sind so meine Themen heute.
Sie kommen in Ihrer Autobiografie zu dem Schluss, dass Sie Ihrem Vater ähnlicher sind als gedacht. Wie ist es zu verstehen?
Ja, also ich habe ja mit meinem Vater mich sehr viel unterhalten. Mein Vater war für seine Zeit ein extrem moderner Mann, hat also damals in den 70er Jahren, Anfang der 70er erschienen Grenzen ohne Wachstum, Grenzen des Wachstums, und das war etwas, was ihn damals schon sehr bewegt hat und betroffen hat. Mein Vater hat ja ein Leben vor dem Otto-Versand gehabt. Er war ja als junger Mann in Berlin gewesen, hat die 20er Jahre da erlebt, die ja dann noch etwas schöner waren als die 30er. Die er natürlich auch erlebt hat. Also insofern, er kam kriegsverwundet zurück. Er wollte eigentlich Schriftsteller werden als junger Mann. Hatte 3 Romane geschrieben. Also er konnte schon nachvollziehen, dass ich da eher in die künstlerische Richtung gehen wollte. Ne? Also er hat schon versucht, mir so das Unternehmertum nahezubringen und das alles zu zeigen. Und ich habe da später, glaube ich, auch auf ganz vieles zurückgreifen können, was mein Vater einfach so schon hinterlegt hatte bei mir.
Sie haben für sich früh festgestellt, dass Sie nicht nur Erbe sein wollen.
Ja.
Wie haben Sie es festgestellt? Wann wurde... War Ihnen das klar?
Ah, das ist so ein. Weil Erbe hieß ja immer Sohn von, und ich wollte irgendwie Frank sein. Und das hat auch mich sozusagen sehr stark dabei motiviert, auch in diese künstlerische Richtung zu gehen. Weil da ist es egal, aus was vom Hause man kommt. Das interessiert da keinen Menschen. Ja, so,
da passt der Rebell wieder.
Genau. Entweder kann man es oder man kann es nicht. Und das ist das gewesen, wo ich dann sozusagen meinen Weg gefunden habe, wo es einfach unwichtig war, aus welchem Haus ich komme und welchen Familien-Background es da gibt. Und das war frei für mich. Und das war, da war ich auch jemand. Also da wurde ich ja so gesehen als der ich war. Und das ist dann nochmal ein anderer Blick. Also wenn man da nicht so sozusagen manipulativen Augen bestehen muss.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir kommen irgendwie immer wieder auf die Musik, denn die Musik spielt eine große Rolle in Ihrem Leben. Als Medienunternehmer haben Sie zum Beispiel den Musiksender Viva damals mitgegründet. Was war der ausschlaggebende Moment?
Also für mich war ausschlaggebend, dass deutsche Künstler überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, auf MTV gespielt zu werden. Das war also für mich sozusagen erstmal aus der Beobachtung heraus schon mal für die Künstler einfach eine schwierige Situation. Und insofern war diese Idee, als sie dann geboren wurde, die Idee-Geburt, da war ich ja nicht dabei, sondern ich bin dann angesprochen worden, ob ich mich dafür interessieren könnte. Und dann kamen die ganzen Musikfirmen dazu, die dann auch Interesse hatten, dass es sowas für Deutschland gibt. Wir waren ja damals drittgrößter Tonträgermarkt der Welt.
Sie schreiben dann auch, weil Sie gerade sagen, ja, Sie sind angesprochen worden. Sie haben im Grunde immer reagiert, nicht agiert. Zu dem Schluss kommen Sie. Hätten Sie es lieber anders gehabt?
Naja, ich habe auch schon Anträge gestellt und so, das um selber mal. Aber gab es immer irgendwelche Gründe, die dagegen sprachen. Und insofern habe ich mich dann auf das Retten von Radiosendern irgendwo spezialisiert. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich eigentlich auch dadurch, dass ich als Maler, als Beobachter sozusagen durch die Welt gegangen bin, ist es halt immer so, dass ich auf Dinge reagiere. Das kann aber auch Aktion sein. Also das kann auch sein, dass ich etwas sehe, was andere noch gar nicht sehen. Und ich gehe dann dahin und mache da irgendwas, und dann wird es dann irgendwann später Mainstream.
Wenn Sie sagen, Sie sind früh dran, Sie haben zum Beispiel in Hanfanteile investiert, ist das sowas, wo Sie sagen, ja, da habe ich früh ein Auge drauf gehabt?
Ja, weil mir das emotional immer nahe war. Ich hatte ja sehr früh erfahren, da war ich ja noch minderjährig, dass Alexis Corner so eine Kampagne in England gefahren hat über die Legalisierung, und natürlich hatte ich auch Kontakt. Ich habe Alexis Corner selber kennengelernt, fand ihn eine mega tolle Persönlichkeit. Und ich fand diese Pflanze immer so stigmatisiert. Sie wurde ja gar nicht erforscht, es wurde mit dieser Pflanze einfach nichts gemacht. Und als gäbe es bösartige Pflanzen, ja, so, das ist ja Quatsch. Und als das jetzt sozusagen durchschien, dass es sich ein bisschen lockern würde, und das ist ja global gerade in Bewegung, das ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so, habe ich gedacht, ja, das ist nochmal wieder so ein Moment, da kann ich in der ersten Stunde dabei sein.
Ich würde gerne noch ein ganz anderes Thema ansprechen, denn Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie die Entführungen damals sehr berührt haben. Jan-Philipp Remsmar, die Oetker-Entführung. Hatten Sie je Angst, selbst entführt zu werden?
Ich persönlich hatte diese Angst nicht. Und das hatte mich auch ein bisschen überrascht, als im Gerichtsverfahren gegen den Entführer das zur Sprache kam, dass Sie auch mich beobachtet haben. Habe ich nicht bemerkt. Aber es hat mein Leben geändert, weil ich konnte mich, was Personenschutz angeht, eigentlich immer schön drücken, weil ich so ein ganz anderes, normales Leben gelebt habe. Aber da konnte ich meinem Vater nicht mehr widersprechen, als er gesagt hat, so Junge, ab jetzt gibt's Personenschutz. Da habe ich gesagt, na klar, Vati.
Wie lange gab's den?
Den gibt es immer noch. Also das ist jetzt sozusagen meine ständige Begleitung und das ist auch okay. Am Anfang war es eine extreme Umgewöhnung für mich, aber inzwischen ist das für mich was ganz Normales geworden und kann man auch mit klarkommen. Es gab ja vorher, also den Wunsch hatte mein Vater schon vorher, das, weil durch die Oetker-Entführung war das Thema in den präsent. Damals guten Familien, glaube ich, überall schon präsent. Und es war eigentlich nur mein Lebensstil, der mich davor geschützt hat. Aber da an dem Punkt war es dann halt soweit.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Frank Otto.
Ja, ich danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,